Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Schattenseiten. Ich bin Amelie und jeden Sonntag spreche ich hier über einen spektakulären Kriminalfall aus Deutschland und der ganzen Welt. Heute nehme ich euch mit nach Kanada. Es ist der 29. Juni 1991, Carlas und Pauls großer Tag. Endlich heiraten die beiden und die Feier soll so pompös wie möglich werden. Man nennt sie schließlich nicht umsonst auch Barbie und Ken. Carla hat eine lange blonde Mähne, sie ist sehr gepflegt und wirklich eine schöne junge Frau. Paul ist braun gebrannt und er ist der nette und sympathische junge Mann aus gutem Hause. Eine gute Partie. Für ihre Hochzeit haben sie sich eine schöne weiße Kutsche gemietet mit blauen Polstern. Es soll ihr schönster Tag werden und sie nun endlich auch auf dem Papier für immer und ewig miteinander verbinden. Carla trägt ein schneeweißes Hochzeitskleid mit Puffärmeln. Sie sieht ein bisschen aus wie eine Disney-Prinzessin. Paul Bernardo wird 1964 in Ontario, Kanada geboren. Seine Eltern, Kenneth und Marilyn Bernardo, sind finanziell gut aufgestellt und eine typische Mittelklasse-Familie. Pauls Vater Kenneth wird 1975 jedoch wegen Belästigung eines Kindes verklagt und er vergeht sich mehrere Male auch an Nachbarskindern. Nach außen hin wächst Paul recht unauffällig auf. Er wird immer als fröhliches Kind beschrieben, das viel lacht. Doch was niemand weiß, sein Vater misshandelt Pauls Mutter verbal und auch körperlich. Darum ist sie häufig außer Haus unterwegs und übernachtet sogar bei Freunden und Verwandten. Somit wächst Paul hauptsächlich mit einem gewalttätigen Vater und ohne eine Mutter auf. Und mit 16 erfährt Paul dann von seiner Mutter, dass Kenneth gar nicht sein biologischer Vater ist, sondern dass Paul das Resultat einer außerehelichen Affäre mit Marilyns Ex-Freund sei. Marilyn nennt ihn daraufhin ihr Bastardkind. Es gibt häufig Streit. Ab diesem Zeitpunkt ändert sich Pauls Verhalten radikal. Er beschimpft seine Mutter und wenn er über sie spricht, dann nennt er sie immer nur Hure oder Nutte. Wobei man ja eigentlich davon ausgehen könnte, dass er froh sein müsste, dass Kenneth, der brutale Kenneth, nicht sein biologischer Vater ist, doch genau das Gegenteil ist der Fall. Doch genau wie Kenneth wird Paul auffällig. Er wird erwischt, wie er andere Frauen bespannt. Er verlässt dann schließlich das Elternhaus, um in Toronto zu studieren. Und dort wird er bereits dann damit anfangen, Frauen zu manipulieren, sie in Bars anzusprechen, sie mit nach Hause zu nehmen und sie dann zu verprügeln. Nach außen ist Paul ein wirklich charmanter und gut aussehender junger Mann, was es ihm auf jeden Fall erleichtert, die Frauen davon zu überzeugen, mit ihm nach Hause zu gehen. Zugute kommt ihm auch, dass er im Sales arbeitet, also wirklich wortgewandt sein muss in seinem Job und das nutzt er auch bei den jungen Frauen aus. Mit 23 lernt Paul dann Carla in einem Restaurant kennen. Sie ist zu diesem Zeitpunkt 17. Carla wird ebenfalls in Ontario geboren und ist die älteste von drei Geschwistern. Sie wird immer als sehr clever und hübsch und angepasst beschrieben und sie hatte ein großes Herz für Tiere. Darum arbeitete sie nach der Highschool bei einem Tierarzt. Was jedoch irgendwie ein bisschen widersprüchlich zu ihrer Tierliebe steht, ist zum Beispiel, dass sie einmal ihren Hamster nimmt und ihn aus der zweiten Etage ihres Hauses wirft. Sie hat ihm so eine Art Fallschirm gebastelt und sagt hinterher, dass sie nur sehen wollte, ob der Hamster mit dem Fallschirm denn auch herumfliegen könne. Nach der Beerdigung buddelt sie den Kadaver des Hamsters wieder aus, denn sie will wissen, wie ein zersetzter Körper aussieht. Mit etwa 16 rebelliert die immer fröhliche Blondine dann und befindet sich in einer Art dunklen Phase. Sie trägt nur noch schwarz, beschäftigt sich mit Okkultismus und Übersinnlichem und auch mit schwarzer Magie. Sie scheint immer und immer mehr vom Tod fasziniert zu sein. Freunde sagen später, dass sie in dieser Phase immer kaltherziger wurde. Und als eine ihrer Klassenkameradinnen Carla erzählt, dass ihr Haustier verstorben sei, will Carla es unbedingt ausgraben. Und sie gräbt es aus, obwohl ihre Freundin dagegen ist. Doch Carla fühlt sich wie magisch angezogen von diesem toten Tier. Als Carla dann mit 17 auf Paul trifft, scheint es die Liebe auf den ersten Blick zu sein. Die beiden fühlen sich direkt extrem zueinander hingezogen und es verbindet sie ein ganz bestimmtes Detail. Denn beide stehen auf sadomasochistische Spielchen. Und so kommt es, dass sie schon am ersten Abend ihres Kennenlernens in dem Restaurant ein Hotelzimmer beziehen und dort auch das erste Mal Sex miteinander haben. Paul ist in diesem Fall der dominante Part und Carla seine willige Sklavin. Und so fangen die beiden an, sich auch zu daten. Sehr schnell wird aus den beiden dann ein Liebespaar. Und eines Tages macht Paul Carla dann ein Geständnis. Kurzer Rückblick. Ab dem Mai 1987 wird Scarborough, das ist ein Vorort von Ontario, von einer Serie brutaler Verbrechen heimgesucht. Am 4. Mai 1987 wird eine junge Frau, die gerade aus dem Bus steigt, brutal vergewaltigt. Und dies passiert nur wenige Meter von ihrem Elternhaus entfernt. Und in der darauffolgenden Woche ereignen sich sogar noch zwei weitere Vergewaltigungen. Die Menschen in dem Ort sind außer sich und haben verständlicherweise auch Angst um ihre Töchter. Die Presse bezeichnet den Täter als Scarborough Rapist, also den Scarborough Vergewaltiger. Die Serie von Vergewaltigungen dauert etwa knapp 5 Jahre dann an und mindestens 19 junge Frauen, alle zwischen 15 und 19, werden aufs Brutalste vergewaltigt. Die Opfer erzählen dann später, dass sie nicht nur vergewaltigt wurden, sondern sie wurden auch geschlagen, beleidigt und ihnen gedroht, dass sie nicht zur Polizei gehen sollen. Da alle Opfer Ähnliches berichten, geht die Polizei zu dem Zeitpunkt davon aus, dass es sich immer um den gleichen Täter handelt. Was die Polizei nicht weiß, dass es sich bei dem Scarborough Rapist um keinen anderen als Paul handelt. Und genau das erzählt Paul jetzt auch Carla. Zu dem Zeitpunkt, an dem Paul Carla davon erzählt, dass er der Scarborough Rapist ist, hat er bereits 3 junge Frauen vergewaltigt. Doch anstatt Paul anzuzeigen oder wegzulaufen, findet Carla das eigentlich völlig okay. Sie ist so abhängig von Paul, dass sie sogar, als Paul sie fragt, ob es okay für sie ist, dass er weiter mit den Vergewaltigungen macht, weil er nicht darauf verzichten könne, sagt, Zitat, das wäre wirklich cool. Ab diesem Zeitpunkt weiß Carla also von den Vergewaltigungen von Paul, aber sie unternimmt nichts. Nein, ganz im Gegenteil, sie unterstützt Paul bei seinen grausigen Fantasien. Und Carla hat auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen, in Anführungszeichen, denn sie war keine Jungfrau mehr, als Paul und sie sich kennengelernt haben. Und das findet Paul einfach nur fürchterlich. Und genau darum sind seine Opfer auch alle minderjährig, wirklich junge Mädchen, die er aus dem Bus raus beobachtet. Er sitzt also meistens im gleichen Bus wie seine Opfer und steigt dann mit ihnen gemeinsam an der Haltestelle aus und überwältigt sie dann. Und da Carla das aus irgendeinem Grund völlig in Ordnung findet, reizt Paul das nur umso mehr. Paul ist sich sicher, dass er keine andere Frau mehr wie Carla kennenlernen wird, also macht er ihr Ende des Jahres 1987 auch einen Heiratsantrag. Und ja, das ist eigentlich auch genau Carlas größter Wunsch, denn sie würde ja alles für Paul tun und sie will alles machen, um ihm zu gefallen und für immer und ewig die Frau an Pauls Seite zu sein. Und Paul versteht sich auch hervorragend mit Carlas Familie. Carlas Eltern lieben den charmanten, netten und aus gutem Elternhause kommenden jungen Mann, sondern auch ihre beiden Schwestern. Vor allem mit Tammy, die 5 Jahre jünger ist als Carla, versteht Paul sich wirklich blendend. Tammy sieht in Paul den großen Bruder, den sie nie hatte, denn sie ist ja mit 2 Schwestern groß geworden und sie schaut wirklich zu Paul herauf und bewundert ihn. Irgendwann nimmt Paul Tammy dann mit auf einen kleinen Trip, denn er hat in der Zwischenzeit seinen Job im Sales verloren und widmet sich nun einer illegalen Tätigkeit, nämlich er schmuggelt Zigaretten über die kanadisch-amerikanische Grenze. Damit Tammy auch mitkommt, hat er ihr gesagt, dass er ihr dann in den USA Alkohol kauft für eine Party auf die Tammy gerne gehen wollte. Auf genau diesem Ausflug verstehen die beiden sich wie immer hervorragend und lachen viel zusammen. Und irgendwann trinken die beiden auch gemeinsam Alkohol und es kommt zum Kuss zwischen den beiden. Als Paul und Tammy dann wieder zu Hause sind, erzählt Paul Carla natürlich, was passiert ist. Und für Carla ist das einfach nur super schrecklich. Auf der einen Seite findet sie es völlig okay, dass Paul junge Mädchen überfällt und brutal vergewaltigt. Aber in diesen Fällen wusste Carla ja immer Bescheid. Und als Paul und Tammy unterwegs waren, hatte sie ja sozusagen keine Kontrolle über Paul. Und das macht ihr wirklich richtig zu schaffen. Paul will Tammy für sich ganz alleine. Und weil Carla ja alles für Paul tun würde, überlegt sie sich etwas. Und so möchte Carla 1990 ihrem geliebten Paul zu Weihnachten ihre kleine Schwester schenken. Tammy ist zu diesem Zeitpunkt 15 und am 23. Dezember ist es dann soweit und Carla und Paul locken Tammy nach einem gemütlichen Abend mit der Familie auf der Couch in den Keller des Hauses, wo sich eine Art Heimkino befindet. Dort geben sie Tammy ein Getränk, in das sie ein Betäubungsmittel gemischt haben und daraufhin wird Tammy auch tatsächlich sehr schnell bewusstlos. Paul zieht sie aus und vergewaltigt sie mehrere Male und Carla hält das alles auf der Kamera fest und irgendwann fordert Paul auch sie auf, sich an ihrer eigenen Schwester zu vergehen und dann wiederum hält er alles auf der Kamera fest. Zudem halten die beiden Tammy immer wieder ein Lappen vors Gesicht, der mit Betäubungsmittel getränkt ist, damit sie auch auf gar keinen Fall wach wird. Doch dadurch bekommt sie so rote Stellen im Gesicht und tatsächlich ist es so, dass Tammy sich erbrechen muss in ihrer Bewusstlosigkeit und an ihrem eigenen Erbrochenen dann erstickt. Carla und Paul sind in dem Moment ein wenig überfordert, aber schmieden sofort einen Plan, um ihre Tat zu vertuschen. Sie lassen alle Beweise verschwinden, also alle Tücher, Lappen und Betäubungsmittel, die sie in dem Raum aufbewahrt haben. Dann nehmen sie sich den Staubsauger und saugen einmal den kompletten Kellerraum durch. Und anschließend wischen sie auch tatsächlich noch, um auch die letzten Spuren zu beseitigen. Dann erst wählen sie den Notruf. Und Tammy wird dann ins Krankenhaus gefahren, aber dort kann auch nur noch ihr Tod festgestellt werden. Und obwohl in Tammys Gesicht, ja, es sah wohl aus wie Brandblasen zu sehen waren, von dem Lappen mit dem Betäubungsmittel, wittert die Polizei da keinen Verdacht. Man geht offiziell davon aus, dass Tammy einfach zu viel getrunken hatte und in der Folge dann verstorben ist. Während die komplette Familie trauert, schreibt Carla einen Brief an eine Freundin, in dem sie sagt, dass sie gar nicht verstehen kann, warum ihr Vater so besessen von Tammy ist. Und sie ist wirklich richtig eifersüchtig, würde ich sagen, denn sie schreibt auch, dass ihr Vater sagt, hätte er gewusst, was mit Tammy passiert, dann hätte er ihr den Porsche gekauft, den sie sich schon immer gewünscht hat. Und Carla findet das super unfair, denn auch sie könne ja morgen sterben oder nächstes Jahr oder wann auch immer. Und so müsste ihr Vater ja eigentlich auch ihre Hochzeit bezahlen. Und weil er das nicht tut, nennt sie ihn einen Lügner. Paul ist so überwältigt von dem Gefühl, das er bei der Vergewaltigung und auch bei dem Tod von Tammy gespürt hat, dass dies der Anfang einer grausamen Mordserie wird. Anfang 1991 ziehen Paul und Carla dann in ein gemeinsames Haus. Pauls Verlangen nach dem Vergewaltigen und dem Morden wird immer und immer größer und so unterstützt Carla ihn, in Anführungszeichen, indem sie zum Beispiel ein junges Mädchen, das sie auf der Arbeit kennenlernt, mit zu ihr nach Hause nimmt und dort setzen Carla und Paul dann dieses Mädchen gemeinsam unter Drogen und Paul vergewaltigt es. Alles wird wie immer auf Video festgehalten und am nächsten Tag lassen sie das Mädchen dann frei und erzählen ihr dann, ah, du hast dich so betrunken gestern Abend und deswegen kannst du dich ja nichts erinnern. Also dieses Mädchen weiß nichts von der Vergewaltigung und das ist wohl auch nicht der einzige Fall, in dem die beiden das so gemacht haben. Nur etwa 2 Wochen vor der Hochzeit von Carla und Paul entführt Paul dann sein nächstes Opfer. Die 14-jährige Leslie Mahaffey ist aus ihrem Haus ausgeschlossen worden, weil sie zu spät nach Hause kommt. Und normalerweise hat sie ein hervorragendes Verhältnis mit ihren Eltern, aber wie das manchmal in der Pubertät so ist, hatte sie häufiger Streit und Auseinandersetzungen mit ihren Eltern in der letzten Zeit. Die Eltern wollten ihr dann eine Lektion erteilen und haben gesagt, wenn du zu spät kommst, dann öffnen wir dir nicht mehr die Tür. An diesem Abend kommt Leslie gegen 3:15 nach Hause und sie kommt auch nicht alleine, sondern ihre Freunde haben sie begleitet. Und Leslie geht zur Haustür und merkt, dass diese verschlossen ist. Sie hat auch leider ihren Schlüssel vergessen, also sagt sie zu ihren Freunden, ihr könnt schon mal nach Hause gehen, geht einfach weiter, ich gehe einfach durch die Hintertür ins Haus. Und so machen sich ihre Freunde dann auf den Heimweg und Leslie geht ums Haus herum. Doch auch die Hintertür ist verschlossen und normalerweise macht Leslie das immer so, dass sie dann trotzdem so lange klingelt und klopft, bis ihre Eltern ihr die Tür aufmachen. Doch an diesem Abend wird dies nicht geschehen. Paul ist nämlich gerade auf Streifzug. Er hat eine neue Aktivität gefunden, indem er Autokennzeichen klaut. Und bei einem seiner Streifzüge, genau an diesem Abend, sieht er dann das junge Mädchen, das vor der Haustür steht und nicht hineinkommt. Und irgendwie schafft er es dann, sie in sein Auto zu locken und nimmt sie mit nach Hause. Als Paul mit Leslie dann bei sich zu Hause ankommt, nimmt Carla die beiden in Empfang und sie findet es auch gar nicht verwerflich, dass er sie jetzt irgendwo ein junges Mädchen aufgegabelt hat und die beiden sperren Leslie dann ein. Insgesamt 24 Stunden wird Leslie im Keller gefangen gehalten. Sie wird misshandelt, beleidigt und mehrere Male vergewaltigt. Und bei all diesen Taten lassen Carla und Paul dann auch wieder die Kamera laufen und angeblich zeigen auch die Aufnahmen der Kamera, dass die beiden sich bei den Misshandlungen abwechseln und dabei teilweise laut zu Songs von David Bowie oder Bob Marley mitsingen. Paul will mit Leslie seine eigene Sexsklavin haben und er redet auch mit ihr und er zwingt sie, wirklich demütigende Dinge zu sagen. Und Carla ist die ganze Zeit dabei und hält alles auf Video fest. Über den Tod von Leslie wird es dann später verschiedene Aussagen geben, denn Carla behauptet, dass Paul sie erwürgt habe und Paul hingegen sagt, dass Carla ihr eine tödliche Dosis des Betäubungsmittels gegeben hat. Was feststeht, ist, dass an dem Tag, als Carla und Paul Leslie umbringen, ein Familienessen mit Carlas Eltern ansteht und während alle oben im Wohnzimmer sitzen und gemütlich essen und trinken, geht Carla mehrere Male in den Keller hinunter, um entweder Zutaten oder Getränke für ihre Familie zu holen, während Leslies Leiche genau in diesem Raum mitten auf dem Boden herumliegt. Nachdem Carlas Eltern dann wieder gegangen sind, gehen Carla und Paul gemeinsam in den Keller und sie zerstückeln die Leiche von Leslie und gießen die einzelnen Leichenteile in Zement. Insgesamt sind es 8 Betonblöcke, die daraus entstehen und diese Blöcke werden dann im Stausee Lake Gibson in der Nähe versenkt. Und dann heiraten Paul und Carla. Während die beiden ihren schönsten Tag gemeinsam genießen, werden an diesem Tag die Betonblöcke im Lake Gibson gefunden. Ein Kanufahrer stößt bei einer Runde auf dem Wasser darauf. Und während die Polizei diesen grausamen Fund untersucht, feiern Paul und Carla ihre Traumhochzeit. Doch bisher kommt die Polizei noch nicht auf ihre Spur. Auch in der Zeit, als der Scarborough Rapist sein Unwesen relativ häufig trieb, nahm die Polizei DNA-Proben von etwa 100 Männern in der Umgebung und darunter war auch Paul. Doch zu diesem Zeitpunkt steckte die DNA-Analyse noch in ihren Kinderschuhen und daher konnte man noch keine Verbindung zwischen den Vergewaltigungen und auch Paul herstellen. Die beiden nun verheirateten Eheleute können also mit ihren grausamen Taten weitermachen. Im April 1992 dann wird die 15-jährige Kristen French auf dem Rückweg von der Schule entführt. Es war mitten am Tag, Kristen geht durch eine ruhige Wohnstraße, als plötzlich ein Wagen anhält und Carla aussteigt. Eine hübsche junge Frau, die eine Landkarte in der Hand hält und Kristen nach dem Weg fragt. Und Kristen will ihr natürlich helfen und als die beiden sich gemeinsam dann über die Karte beugen, steigt Paul aus dem Wagen aus und Paul und Carla überwältigen Kristen dann und nehmen sie mit nach Hause. Kristen wird insgesamt 3 Tage lang gefangen gehalten, gefoltert und vergewaltigt und alles, was Carla und Paul mit ihr machen, wird auf Video festgehalten. Einmal in dieser Zeit der Gefangenschaft geht Paul Essen holen und Kristen fleht Carla an, dass sie doch bitte gehen lassen solle. Aber Carla ist eiskalt und lässt sich nicht darauf ein. Gemeinsam zwangen Paul und Carla das Mädchen, große Mengen Alkohol zu trinken und vergewaltigten und foltern sie dann. Dass sie Kristen die Augen nicht verbanden, wurde später vor Gericht dann so ausgelegt, dass sie von Anfang an die Absicht hatten, sie umzubringen. Was auch besonders grausam an der Tat an Kristen ist, dass Paul sie tatsächlich zwingt, den Fernseher anzumachen und ihren eigenen Vater zu sehen, wie er weint und darum fleht, dass seine Tochter doch bitte wieder nach Hause kommen soll. Und dazu gibt es noch ein weiteres sehr merkwürdiges Detail, denn Paul möchte neben seinen Vergewaltigungsfantasien und der Entführung von minderjährigen Mädchen auch noch eine Karriere als Rapper starten. Und so gibt es mehrere Aufnahmen wohl von der Videokamera, auf denen Paul Kristen seine selbstgeschriebene Rapmusik vorträgt und Kristen um ihre Meinung bittet. Und Kristen ist wirklich erstaunlich cool für ihre Lage, denn sie wirkt wohl überhaupt nicht beeindruckt und sagt ihm auch, dass das kein guter Rap ist, den er da produziert hat. Und das macht Paul natürlich wütend. Doch obwohl Paul wirklich enttäuscht über Kristens Reaktion ist, ist die Person, die am wütendsten über Kristens Verhalten ist, Carla. Denn Carla wird mal wieder eifersüchtig und wirft dem Paul vor, dass er sich zu viel Zeit mit Kristen nimmt und sie viel lieber mag, als er eigentlich sollte und dass die beiden dieses Problem nun regeln müssen. Und so bringen die beiden Kristen dann schlussendlich um. Auch hier widersprechen die beiden sich gegenseitig in den Verhören später. Carla sagt, Paul hat Kristen umgebracht, Paul sagt, Carla war's. Was aber feststeht, ist, dass sie die Leiche ausziehen, ihr die Haare abschneiden und sie in einem Straßengraben ablegen. Kristens Leiche wird dann auch relativ schnell gefunden und durch den Vergleich der Leiche aus dem Lake Gibson und Kristens Leiche ist sich die Polizei dann sicher, dass die beiden Morde miteinander zusammenhängen, da die beiden Leichen ähnliche Verletzungen aufweisen. Während die Polizei jetzt auf der Suche nach dem Täter ist, denn noch geht sie davon aus, dass es sich nur um einen Täter handelt, wird die Beziehung zwischen Carla und Paul immer und immer schlechter. Und im Januar 1993 ist es dann tatsächlich so weit, dass Carla mit zwei blauen Augen im Krankenhaus in St. Catharines auftaucht. Denn Paul hat sie so heftig mit einer Taschenlampe verprügelt, dass ihre Familie ihr dazu rät, ins Krankenhaus zu gehen und auch bei Paul auszuziehen. Zudem zeigt Carla Paul dann auch wegen Missbrauchs und häuslicher Gewalt bei der Polizei an, doch Paul kommt auf Kaution wieder frei. Zeitgleich hat die Polizei endlich die Ergebnisse der DNA-Analyse des Scarborough Rapist und kann feststellen, dass die DNA des Vergewaltigers mit der von Paul übereinstimmt. Und so kann die Polizei dann im Februar 1993 endlich den Scarborough Rapist festnehmen. Nun wird auch Carla intensiv verhört. Und bald schon knickt sie ein und sie gesteht die Taten von Paul, aber sie sagt, dass sie selbst das Opfer sei, denn er habe sie gezwungen, bei diesen Taten mitzuwirken. Natürlich wird auch Paul festgenommen, aber er schweigt so gut wie zu allen Vorwürfen. Dafür redet Carla umso mehr. Carla engagiert einen Anwalt und gemeinsam mit ihm handeln die beiden mit dem Gericht einen Deal aus. Und wenn Carla gegen Paul aussagt, dann bekäme sie nur 12 Jahre Haft. Und zu dem Zeitpunkt wusste das Gericht ja noch nichts von den Videobändern. Und so stimmt das Gericht diesem Deal zu. Carla engagiert dann einen Anwalt, denn sie hat panische Angst vor einer Verurteilung wegen Beihilfe zum Mord. Denn Beihilfe zum Mord wird in diesem Jahr in Kanada mit einer lebenslänglichen Haftstrafe bestraft. Und so handelt dann ihr Anwalt mit dem Gericht einen Deal aus. Wenn Carla als Zeugin gegen Paul aussagt, dann bekommt sie nur 12 Jahre Haft. Nachdem dann genau dieser Deal rechtskräftig ist, packt Carla aus und sie bekennt sich zum Totschlag, aber sagt auch im Prozess gegen Paul als Kronzeugin aus. Doch genau zu dem Zeitpunkt, als der Deal mit dem Gericht dann rechtskräftig ist, kommen die Videobänder von Paul und Carla zum Vorschein. Teilweise waren die Videobänder von Paul und Carla von Carla mit Etiketten versehen, mit Herzchen verziert und den Namen ihrer Opfer darauf. Mit diesen Videobändern kommt dann auch ans Tageslicht, dass Carla nicht das verängstigte Opfer eines gewalttätigen Ehemanns war, das nur bei den Verbrechen mithilft, um nicht selbst getötet zu werden, sondern auf diesen Videobändern ist ganz klar und deutlich zu erkennen, dass Carla willig und lustvoll an den Taten mitgewirkt hat. Die Entführung von Sexsklavinnen, wie Carla und Paul es nennen, war, wie sich dann später herausstellen wird, Carlas Idee. Doch zu diesem Zeitpunkt war es schon zu spät. Der Deal von Carlas Anwälten war nämlich nicht mehr rückgängig zu machen, denn es ist in Kanada so, dass eine erneute Verurteilung wegen derselben Straftat auch auf Grundlage der neuen Beweise nicht möglich ist. Natürlich war die Empörung in Kanada, aber auch auf der ganzen Welt riesengroß und Carla bekam dann 12 Jahre für ihre Taten und mit 35 Jahren kann Carla dann tatsächlich 2005 ein neues Leben anfangen. Während sie im Gefängnis sitzt, studiert sie Psychologie und Französisch und einige Quellen melden, dass sie nach ihrer Entlassung mit ihrem neuen Ehemann und dem gemeinsamen Sohn Kanada verlassen hat und nun auf einer karibischen Insel lebt. Paul wird tatsächlich zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt und kann somit erst nach 25 Jahren auf eine Bewährung hoffen. Carla wird seit diesem Prozess auch die meistgehasste Person Kanadas genannt und die Kanadier sind wirklich schockiert über ihr Verhalten, über Pauls Verhalten und auch über die Strafe, die Carla bekommen hat, denn die meisten finden die absolut nicht gerechtfertigt. damit sind wir dann noch am Ende der heutigen Folge angelangt und ich bin schon ganz gespannt auf eure Gedanken und auch auf eure Kommentare. Die könnt ihr mir wie immer gerne per Mail an schattenseitenpodcast@web.de oder bei Instagram schattenseitenpodcast mitteilen. Ich muss sagen, dass ich diesen Fall ganz besonders verstörend finde, weil Paul und Carla durch einen Zufall zusammengefunden haben und genau diese beiden Psychopathen dann gemeinsam diese unglaublichen und unfassbar brutalen Taten verüben können. Einfach nur, weil der Zufall es so wollte. Pauls Antrag auf Bewährung wird auch nach 25 Jahren im Gefängnis nicht stattgegeben. Und so wird er auch noch die nächsten Jahre im Gefängnis verbringen. In 2020 kann er noch einmal einen Antrag stellen. Es ist jedoch fraglich, ob diesem Antrag dann stattgegeben wird. Hierzu werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, sobald sich was Neues ergibt. Und ich freue mich, wenn ihr auch nächsten Sonntag wieder einschaltet, wenn wir uns gemeinsam auf die Schattenseiten des menschlichen Daseins begeben. Und bis dahin, passt gut auf euch auf.